Es war alles verschlammt, es war alles verdreckt.
Am Anfang ist alles ja, zu Tode betrübt, alles kaputt und Mensch, kriegen wir das wieder hin. Und wenn man aber dann sieht, dass es wieder vorwärts geht, dass Leute da sind, die mit anpacken, das ist schon toll. Das ist wirklich toll.
Förderbande. Ein Podcast der NRW-Stiftung.
Es begann mit Regen. Dauerregen. Und das mitten im Sommer. 5 Jahre ist das jetzt her, aber Stefan Maisberger weiß noch genau, dass er am 14. Juli 2021 beim Kreis Euskirchen mit Kolleginnen beisammen saß, um, wie der Zufall es will, über Maßnahmen für den Wasserrückhalt in der Bördelandschaft zu sprechen. Weil es dort, sonst in Teilen des Jahres, viel zu wenig Wasser gibt und dadurch die Schutzgebiete austrocknen können.
Man saß dann da und hat gesehen, wie es geregnet hat und geregnet hat, als wir da an diesem Antrag gearbeitet haben.
Stefan Maisberger ist wissenschaftlicher Leiter und Geschäftsführer der biologischen Station im Kreis Euskirchen.
Ich erinnere mich, am Abend vor dem Fluttag kam ja dann auch dieser relativ krasse Wetterbericht, wo aber ich glaube, die meisten sich nicht so ganz vorstellen konnten, was das heißt, wenn 150 oder sogar 200 Millimeter Regen auf einen Quadratmeter fallen an einem Tag. Also ich hatte mir da schon so grundsätzlich Sorgen gemacht, aber dachte jetzt gar nicht so an die Station, dachte eher so an einen Mitarbeiter, der abends mal durchgegeben hat an dem 14. Juli, dass bei ihm das Wasser im Keller steht.
Die biologische Station selbst hat ihren Sitz in der Eifel, in Nettersheim, einer von vielen Orten, an denen der Starkregen damals zur Katastrophe führt. Am verheerendsten im Ahrtal, in Rheinland-Pfalz, aber auch in Nordrhein-Westfalen, wo sich selbst kleinste Flüsse über Nacht in reißende Fluten verwandeln. Die dramatischen Folgen zeigen sich am nächsten Morgen, am 15. Juli.
Und dann kam ich hier in Nettersheim von oben vom Berg hier runter ins Urftal gefahren. Plötzlich dann wie an der Schnur gezogen. Hier unten auf der Talsohle waren dann halt alle Häuser überflutet gewesen. Das Wasser war aber nicht mehr zu sehen. Man hat nur die Leute gesehen, die vor ihren Häusern standen und ihren Hausrat gesichert haben. Und dann kam ich hier vor die Station, da lagen unsere 3 Stationsautos, wir haben ja Dienstfahrzeuge gehabt, übereinander gestapelt vor der Station.
Totalschaden. Aber schon im nächsten Moment irgendwie auch total unwichtig, weil viel Schlimmeres passiert ist.
Also hier waren dann Leute auf der Straße, die erzählt haben, ein Feuerwehrmann, ein ehemaliger ist ertrunken, dann eine Frau in ihrem Auto ertrunken, dann ein Nachbar von einer Kollegin hier von der Station ist ertrunken in seinem Haus. Also so Sachen waren dann. Wir haben 3 Todesopfer hier in Nettersheim gehabt und also es gab schon eine schwere Betroffenheit auch persönlich.
5 Jahre danach, in dieser neuen Förderbande-Folge, geht es um die Auswirkungen der Flutkatastrophe 2021, was die Menschen bis heute bewegt und vor allem um das, was sie seither selbst alles in Bewegung gebracht haben. Die NRW-Stiftung hat damals ein Soforthilfeprogramm gestartet, aber den Schlamm weggeschaufelt, die Trümmer weggetragen, Stück für Stück abgewischt, was noch irgendwie erhalten werden konnte, das haben die Leute vor Ort. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Cornelia Wegerhoff und ich möchte Ihnen heute beispielhaft einige Menschen vorstellen, die damals mit angepackt haben und entschieden haben, wir wollen uns engagieren, statt zu resignieren. Mein Studiogast gehört auch dazu. Ja, und das erste Mal, dass ich Sie getroffen habe, da stand sie im Bergischen Land hinter einem Bauzaun. Jetzt sitzt sie mir gegenüber am Mikrofon. Nicole Molinari, Vorsitzende des Kuratoriums Balkhauser Kotten. Schön, Sie wiederzusehen. Hallo.
Ja, finde ich auch. Freue mich auch.
2 Dinge müssen wir als erstes klären. Wo genau ist Balkhausen und was genau ist ein Kotten? Das weiß gar nicht jeder.
Ja, also der Balkhauser Kotten ist unter anderem auch ein Name für eine Ortschaft, die sich in Solingen befindet. Die ist eine Verbindung nach Burscheid, Witzelden, alles kleine Dörfchen und liegt direkt an der Wupper.
Und ja, Solingen, die Klingenstadt. Die Klingen mussten früher auch geschliffen werden. Und das war ein Schleiferkotten da bei Ihnen tatsächlich.
Genau. Während viele den Kotten als kleines Bauernhaus kennen, ist bei uns im Solinger Gebiet der Kotten halt ein Schleiferkotten, der immer an den Flüssen gestanden hat. Und wir gehören zu einer der größten Anlagen. Früher gab es mal 109 Kottenanlagen in Solingen. Und wir sind jetzt noch 2 Kotten, die im Prinzip für die Öffentlichkeit zugänglich sind.
Was ist damals bei Ihnen passiert? Im Sommer vor 5 Jahren?
Ja, bei uns fing es wirklich damit an, dass die Wupper langsam anschwoll. Und solange die noch im Bett bleibt und da nur auf die Wiese geht, ist das für uns noch unproblematisch. Aber sie kam dann so langsam in den Kotten rein und ich war selber in einer Besprechung. Und es gibt halt die Möglichkeit, Sandsäcke zu bekommen, weil wir ja schon mal öfters mit Hochwasser in Solingen zu tun haben, aber eben halt nicht bei uns. Ja, und dann habe ich per WhatsApp die Leute mobilisiert und die sind mit Privat-PKWs gekommen, um Säcke abzuholen und zu versuchen, den Kotten noch zu schützen. Hätte man es gewusst, war es natürlich eine völlig unnötige Arbeit. Aber da hatten wir schon die ersten Leute, die gesagt haben, egal was passiert, wir sind für euch da.
Toll. Aber nochmal kurz gefragt, bei Ihnen war auch eine Familie, die im Haus gelebt hat.
Genau. In der ersten Etage, das sind die Leute, die sich auch damals um den Kotten gekümmert haben, unsere Kustorenfamilie. Und von denen bin ich dann eben halt immer informiert worden. Also das Wasser steht bis zur Treppe, das Wasser steht im Kotten, ich ziehe mal Gummistiefel an und jetzt stehe ich bei besser eine Warthose an. Und dann sind sie evakuiert worden.
Also Glück im Unglück für diese Familie.
Ja.
Wir haben ja auch aus Nettersheim gehört, es gab viele Todesopfer beim Hochwasser 21. Über 180 Menschen sind ums Leben gekommen, 49 in NRW. Also dieses menschliche Leid kann man gar nicht oft genug hervorheben.
Richtig.
Auch wie viele Existenzen da über Nacht zerstört wurden. Aber eben auch Kirchen, Museen, Kulturschätze, ein Stück Heimat. Und der Balkhauser Kotten ist ja eines der Wahrzeichen von Solingen. Und als ich Sie beim ersten Mal getroffen habe, da haben Sie mir ganz anschaulich beschrieben, wie ich finde, wie es damals aussah.
Das sah hier so aus, als hätte ein großer Riese unseren Kotten in die Hand genommen, über sich geschüttelt und einmal quer durch den Wupperschlamm gezogen und hätte alles fallen lassen.
Wirklich anschaulich.
Ja,
da so kam auch nicht nur Wasser vorbei.
Nein, dieses Wasser bringt natürlich viel Schlamm, Exkremente, Schadstoffe. Da kamen Kühlschränke. Wir haben unmittelbar neben uns einen Campingplatz. Da kamen dann insgesamt 12 Wohnwagen an uns vorbeigeschippert, die dann etwas weiter von uns entfernt unter der Wupperbrücke quasi geschreddert wurden.
Du meine Güte. Jetzt ist das Kuratorium Balkhauser Kotten ja ein Verein. Also Sie kümmern sich rein ehrenamtlich um den Erhalt dieses historischen Bauwerks. Was ist Ihnen da durch den Kopf gegangen damals?
Ja, ich bin also in der Nacht noch verbotenerweise hingegangen, weil ich einfach gucken wollte, ob mein Baby noch steht. Und bin dann nach Hause gegangen und habe nur gedacht, das schaffen wir nicht. Ich habe einfach gedacht, dass da so viele Leute können wir nicht zusammenkriegen. Wir sind nur ein kleiner Verein. Ja, und dann habe ich eine WhatsApp-Gruppe gegründet, nochmal eine. Und da waren dann insgesamt 170 Helfer, die wirklich nicht nur aus Neugierde in der Gruppe waren, sondern die alle Hand angelegt haben.
Mhm. Es sind Schlamm und Chaos, das ist ja eine Sache, aber Sie sind auch selbst Bauingenieurin. Wie stand es denn um die Bausubstanz?
Ja, das war auch der Grund, weswegen ich geguckt habe. Grundsätzlich mal sind ja Fachwerkhäuser sehr geduldig. Also das heißt, die können schon relativ viel ab. Die drücken halt dann vielleicht mal Gefache raus. Das ist bei uns noch nicht mal passiert. Es ist noch nicht mal eine Scheibe kaputt gegangen, obwohl das so hoch voll Wasser war. Es war eben rundherum. Also der Druck war auf allen Seiten gleich. Aber ich hatte natürlich auch Sorge, unser Kotten hat das grundsätzliche Datum von 1504 und da sind schon ein paar Jährchen drüber gegangen.
Hm. 5 Jahre ist das jetzt her. Ich habe mir mal angesehen, wie es heute bei Ihnen aussieht.
Förderbande unterwegs.
In einem weiten Bogen fließt die Wupper am Balkhauser Kotten in Solingen vorbei. Idyllisch eingerahmt vom Bergischen Wald liegt sie hier viele Meter tiefer unter uns im Flussbett, als ich zusammen mit Ralf Hartkopf auf der Wiese vor dem Haus am steilen Ufer stehe.
Kann man sich gar nicht vorstellen, ne, dass das Wasser auch dann wirklich die Straße so dermaßen überschwemmt hat. Und dann eben quasi ja, bis in meine Höhe im Kotten stand. Also knapp an die 1,90 hoch. Ne?
Am alten Fachwerkhaus selbst haben die Überreste vom Schlamm noch 2 Jahre lang den Hochwasserstand von 2021 angezeigt. Aber inzwischen strahlt die Fassade frisch saniert im Sonnenschein. Nach der Flut konnte ich damals durch etliche Löcher in den Lehmwänden direkt ins Gebäude hineinschauen. Jetzt muss man dazu schon die Tür aufmachen.
Ja, guck mal, wie es aussieht. Gehen wir mal rein. Sehr gut. Gehen Sie mal vor.
Ralf Hartkopf ist der stellvertretende Vorsitzende des Kuratoriums Balkhauser Kotten. Er hat sein Ehrenamt erst nach der Katastrophe angenommen, denn der Verein brauchte damals dringend Verstärkung. Und auch eine Menge Geduld war nötig, wie er ganz ehrlich erzählt.
Vor 2 Jahren hier, als wir hier gearbeitet haben, kam Radfahrer vorbei. Oh, macht der bald wieder auf? Die freuen sich alle. Und da muss man mal sagen, nee, wir sind noch nicht so weit. Das dauert leider noch was. Ist jetzt hier auch noch nicht alles 100%. Auch wenn wir auf einem guten Weg sind. Aber uns fehlen da tatsächlich die Menschen. Muss man ganz klar sagen. Wir sind ein kleiner Verein.
Der aber eine Menge geleistet hat. Zusammen mit der Stadt Solingen und den beteiligten Handwerkskräften. Auch drinnen sind die Wände wieder ganz ordentlich verputzt, bis auf eine Stelle.
Aber da kann man auch reingucken ins Geflecht.
Das genau so bleiben, ganz genau. Das ist alte Gefache und da kommt eine große Glasscheibe vor, damit man das immer sehen kann, wie das damals gemacht worden ist. Weil hier soll ja auch eine Küche rein, ne, wenn wir dann unseren Waffeltag machen, unseren Reibekuchentag, unseren Grünkohltag. Die brauchen wir natürlich dann hier auch und sowas alles.
Die Stromleitungen sind schon erneuert worden. Eine neue Gasheizung und neue Toiletten wurden eingebaut. Das jahrhundertealte Herzstück des Kottens, der Schleifstein, ist unversehrt geblieben, liegt aber immer noch in Folie gepackt am alten Fleck.
Wie man sieht, hat man das auch schon länger nicht mehr aufgemacht.
Das Wasserrad draußen ist aus Sicherheitsgründen festgezogen, der Antriebsmechanismus der Schleiferei noch stillgelegt.
Wenn wir ein funktionierendes Museum haben wollen, muss das wieder laufen. Das ist das, was die Leute sehen wollen. Die Achse dreht sich, hier kann man sehen, da liegen dann die Rohlinge, dann ist da vorne, kann man das fertige Messer kaufen. Also das ist auch so ein kleiner Anreiz. Ich finde, das ist unheimlich wichtig, Geschichte, unsere Geschichte. Und wie viele Kotten hatten wir früher hier an der Wuppern?
Ralf Hartkopf ist in der Nähe aufgewachsen und schon als Kind mit dem Fahrrad zum Balkhauser Kotten gefahren. Seine Großmutter und auch seine Mutter waren in einem Solinger Betrieb tätig, in dem Messer hergestellt wurden.
Und dadurch hatten wir immer super Messer zu Hause. Habe ich auch heute noch. Wirklich Messer, die ewig alt sind, die sind absolut top. Da merkt man eben, was gutes Handwerk ausmacht. Ne?
Wir schauen uns einige der historischen Stücke an. Messer, Scheren, auch die Holzschuhe, die die Schleifer hier früher getragen haben. Die Schlieperblatschen. Ich spüre die Begeisterung von Ralf Hartkopf und auch ein bisschen Stolz auf alle, die seit der Flut im Balkhauser Kotten mitgewirkt haben. Auch wenn der Weg so mühsam war.
Am Anfang ist alles zu Tode betrübt, alles kaputt und Mensch, kriegen wir das wieder hin. Und wenn man aber dann sieht, dass wieder vorwärts geht, dass Leute da sind, die mit anpacken, das ist schon toll. Das ist wirklich toll.
Diese Bereitschaft, dieses hohe Engagement, das hat uns tief berührt. Das hat uns wirklich verblüfft.
Stefan Ast ist der Geschäftsführer der NRW-Stiftung. Ihn habe ich in Düsseldorf besucht. Die Bilder von der Flutkatastrophe 2021 haben damals große Betroffenheit ausgelöst, berichtet er. Die größte Sorge galt dabei den Vereinen und Initiativen, die die Stiftung schon früher unterstützt hatte.
Zum Beispiel auch der Deilbachhammer in Essen-Kupferdreh, ein tolles Technikensemble. Die waren gerade mit der Sanierung fertig, da stürzt die Flut herein. Und da waren mehrere tonnenschwere Hammersäulen, die aus dem Deilbachhammer rausgerissen worden sind und die Ruhr hat sie weitergetragen. Und die haben einen nahe an der Ruhrmündung am Rhein in Duisburg gefunden. Also da muss man sich dann vorstellen, welche Dimensionen, welche Kräfte am Spiel waren. Oder die Muttentalbahn an der alten Zeche Theresia in Witten. Da sind viele Lokomotiven und auch Anhänger durch einen Bergrutsch verschüttet worden. Da sind auch Gebäude beschädigt worden. Und das war pure Verwüstung.
Der NRW-Stiftung war sofort klar, dass sie helfen muss, sagt Stefan Ast. Ein Soforthilfeprogramm wurde aufgesetzt. Und natürlich hätten die vertrauten Partner in dieser Situation keine großen Formulare mehr ausfüllen müssen, sondern nur
kurz schreiben, welche Initiative, für wen stellt man den Antrag, was ist nötig, Trocknungsgeräte, Entschlammung oder schnell irgendwo einen Stromgenerator aufzustellen. Und sie haben das ganz schlank und wirklich nahezu unbürokratisch gemacht. Häufig konnte man sehr schnell 5.000 bis zu 20.000 Euro beantragen. Und es ist uns auch gelungen, ganz oft am gleichen Tag noch den Förderbescheid zu geben.
Frau Molinar, Sie haben sich damals auch an die NRW-Stiftung gewandt.
Ja, richtig.
Ging das so flott?
Das ging wirklich so flott und wirklich so unbürokratisch. Und wir hatten ja schon Kontakt vorher gehabt mit der NRW-Stiftung und waren da schon im Gespräch gewesen. Ja, und man kann sich gar nicht vorstellen, wie schnell so eine Hilfeleistung, also das Geld, was einfach gebraucht wird, die Spenden, die wir bekommen, das heißt auch Schaufel, Schubkarre und so weiter, aber auch das Tablett voller Kuchen, geschmierter Brötchen, kalter Getränke. Man kann es sich nicht vorstellen, aber einen Tag später haben wir alle mit der Schaufel dagestanden und wir haben Spaß bei der Arbeit gehabt. Auch wenn man sich das nicht vorstellen kann, aber dieses Zusammengehörigkeitsgefühl und diese Hilfe, die bringt einen einfach dann in so eine emotionale Hochwelle.
Nicole Molinari ist weiter zu Gast bei mir im Förderbandestudio, Vorsitzende des Kuratoriums Balkhauser Kotten. 5.000 Euro Soforthilfe gab es damals von der NRW-Stiftung für ihren Verein. Und auch der Wipper Kotten, das ist der zweite, den es noch gibt in Solingen, ist damals mit einer ähnlich hohen Summe unterstützt worden. Wir haben gerade schon von Ihrem Stellvertreter gehört, es war eine Menge Arbeit. Ich nehme an, in dem Schleiferkotten mussten Sie messerscharf auch kalkulieren.
Ja, auf jeden Fall. Wir haben halt nur Spenden zur Verfügung. Wir sind ein gemeinnütziger Verein. Und da muss man natürlich ganz sorgsam mit jedem Cent umgehen. Und wenn so eine Katastrophe plötzlich kommt, ist man schon froh, wenn man einen Schatzmeister hat, der ein gutes Auge drauf hält.
Jetzt habe ich aber festgestellt, der Bauzaun, durch den wir uns kennengelernt haben beim ersten Mal, der steht immer noch da.
Ja. Genau, wir sind auch noch nicht fertig.
Ich wollte gerade sagen, aber warum dauert das so lange?
Ja, man
soll kein Vorwurf sein,
nein,
weil ich habe das überall erlebt.
Ja, also bei unserem Fall kann ich da auch eine ganz klare Erklärung zu geben. Ich habe gesagt, das ist ein altes Fachwerkhaus. Da sind natürlich auch Gefache, die schön gestrichen waren, aber die Flut hat die freigelegt. Es sind Gebälkschäden aufgetreten, die wir vorher überhaupt nicht vermutet haben.
Also quasi Altschäden.
Altschäden, genau. Und ich sage einfach, also jetzt nach der Flut, so schlimm sich das vielleicht anhört, aber dem Kotten hat viel geholfen, dass wir auch solche unentdeckten Stellen gefunden haben und die jetzt halt in Ordnung gebracht worden sind.
Weil all neben Jahrhunderte alten Haus jetzt einfach mal gründlich sowieso gearbeitet wird.
Genau, man holt ja nicht einfach ein Gefach raus und sagt sich, guck mal, ob der Balken auf der Seite auch noch in Ordnung ist. Mhm. Also da waren schon ordentliche Schäden.
Wo man auch sehr viel von gehört hat, oder viele haben es erlebt, es gab einfach keine Handwerker. Haben Sie so schnell Leute gefunden, die Ihnen dazu arbeiten konnten und auch diese fachlichen Sachen erledigen konnten?
Also viel der Planung dafür habe ich halt selber gemacht, aus meiner beruflichen Erfahrung heraus. Aber jetzt muss man natürlich sagen, die Stadt Solingen hat die Handwerker bestellt, weil sie Eigentümerin des Gebäudes ist. Wir sind ja nur der Betreiber, der Betreuer. Wir haben den eigentlich so unter unseren Fittichen.
Also diesen Museumsbetrieb.
Dann. Richtig, genau. Aber auch eben halt ihn in Ordnung zu halten. Und die Stadt Solingen hat sicherlich auch Mühe gehabt. Also das kommt natürlich zu allem noch dazu.
Gab ja genügend Baustellen überall.
Auf
die
jeden
Flut
Fall.
Hat ja einiges
also,
zerrissen. Ja.
Ich sag jetzt einfach mal, kam da jemand, der so aussah wie ein Handwerker, dann wurde der sofort schon in irgendein Haus ausgezerrt. Weil natürlich auch, das muss man jetzt mal sagen, viele Privatgebäude, wo eine Familie drin wohnt, wo eine Oma drin wohnt, die auch saniert hatten und gerade erst fertig wurden, die haben natürlich auch diese Hilfe gebraucht.
Mhm. Ja. In der Nähe von Ihnen ist Schloss Burg, da wurde das ein ganzes Haus
weggeschwemmt
worden, muss man wirklich sagen. Mhm. Welche Folgen hat das für das Ehrenamt, wenn das sich alles so zieht, wenn das wirklich Jahre sind? Das zieht vielleicht ja auch an den Nerven und zehrt an den Nerven.
Also das zerrt auf jeden Fall auch an den Nerven des Vorstands, weil natürlich in jeder Vorstandssitzung wieder Stand des Wiederaufbaus, kann ich manchmal gar nicht viel zu sagen. Aber im Bereich des Ehrenamtes muss ich eben halt auch nochmal deutlich machen, dass die Leute am Anfang, geschockt von dieser Situation, auch geholfen haben. Aber aus dieser großen Gruppe, die uns damals geholfen hat und die wir eigentlich immer noch brauchen, ist jetzt noch ein Händchen voll Menschen übrig geblieben. Das kann ich auch keinem verwehren, dass man sich dann anderer Dinge annimmt. Aber für uns ist die Situation eigentlich noch wie am 15. Juli 2021.
Also die Welle der Hilfsbereitschaft ist dann leider irgendwann mal abgeebbt, muss man sagen.
Ja, das ist einfach so.
Brauchen Sie für die Eröffnung nochmal wieder tatkräftige Unterstützung?
Auf jeden Fall.
Ein anderes Förderprojekt der NRW-Stiftung, das 2021 auch schwer in Mitleidenschaft gezogen wurde, ist schon eröffnet worden. Ihnen zum Trost, Frau Molinari, das ist auch gerade erst vergangenen Monat her.
Es war alles verschlammt, es war alles verdreckt.
Gertrudis Sümann steht mit mir in der Schwanenapotheke in Bad Münstereifel, die ebenfalls beim Hochwasser überschwemmt wurde, sowie die gesamte historische Altstadt, durch die sich damals eine Schneise der Verwüstung zog.
Hier stand ein großer Mörser, ein Bronzemörser, den ein einzelner Mann normal nicht tragen kann, so schwer ist der. Der wurde von Wasser runtergetragen auf den Boden.
20 Jahre lang hat Gertrudis Sümann zusammen mit ihrem Mann Theodor die Schwanenapotheke geführt, in der 7. Generation. Danach ist hier ein einzigartiges Museum entstanden.
Das hier ist die Apothekeneingangstür gewesen. Dort kam der Kunde rein.
Wer hier eintritt, staunt, denn er wird jetzt wieder zurückversetzt ins Jahr 1806, das Gründungsjahr der Apotheke. Die wunderschöne Offizin, so heißt der holzvertäfelte Verkaufsraum, die bei der Flut fast mannshoch im Dreckwasser gestanden hat, hat wieder ihren alten Charme. Nur eine Flasche vom legendären Stefinski Magenbitter, der hier auch mal hergestellt wurde, erinnert noch an das alte Chaos. Sie steht in einer Vitrine, völlig verschlammt.
Der Schlamm, wenn der antrocknet, wird er wie Beton. Man muss also ganz am Anfang nach der Flut möglichst alles rausbringen und auch absprühen. Sonst ist es verloren.
Und genau das haben die vielen freiwilligen Helferinnen und Helfer damals gemacht. Jedes einzelne Medizinfläschchen, jeder Behälter aus Porzellan, jede Pillendose, auch die Zäpfchengießform, die Sümanns noch benutzt haben, wurde behutsam abgewaschen und getrocknet. Die deckenhohen Regalwände der Offizin wurden auseinandergebaut, getrocknet und aufwendig restauriert. Die vielen schmalen Schubladen funktionieren wieder einwandfrei. Nur eine kleine Tür ist immer noch leicht verzogen. Aber vielleicht besser so. Es ist das Giftschränkchen.
Der Wille, wieder aufzubauen, der war eigentlich von Anfang an da. Wir ahnten natürlich nicht, was wir uns da aufgelastet haben.
Günther Kirchner ist der Vorsitzende des Förderkreises für Denkmalpflege in der Stadt Bad Münstereifel. Der Verein ist der Eigentümer des Apothekenmuseums.
Es war mühsam. Man muss immer wieder mit Überraschungen rechnen. Und die hatten wir in vielfacher Hinsicht. Mal flossen die Mittel nicht schnell genug. Und mal hatten wir schon mal mit dem einen oder Handwerker ein Problem. Also Probleme, die Bauherren also gerne haben. Aber hat sich ja gelohnt.
Am 20. Juni konnte das Schwanenapothekenmuseum in Bad Münstereifel endlich feierlich eröffnet werden. Auch wenn Gertrudis Sümann zugibt, dass sie zwischendurch nicht immer sicher war, ob das auch alles wirklich gelingt.
Vor allen Dingen die Gelder, wusste man nicht, wo man die hernehmen sollte.
Da war das ja eine Hilfe, dass die NRW-Stiftung auch ein bisschen was gegeben hat.
Die NRW-Stiftung war Gold wert.
Sonst das rahmen wir uns ein.
Der Förderkreis für Denkmalpflege in Bad Münstereifel hat zur Sanierung des Apothekenmuseums tatsächlich den höchsten Betrag aus dem Soforthilfeprogramm der NRW-Stiftung erhalten. Insgesamt 62.000 Euro.
Und mit dieser Soforthilfe waren wir in der Lage, nach wenigen Tagen damit zu beginnen, Heizung herzustellen, Stromversorgung schaffen. Das wäre also ohne diese Soforthilfe so schnell nicht möglich gewesen.
Das Wörtchen sofort macht also den großen Unterschied. Das bestätigt auch Stefan Maisberger in Nettersheim.
Das war hier so, dass wir hier im Stationsgebäude einzelne Schäden hatten, die wurden nicht von der Versicherung reguliert, in einem relativ kleinen Umfang, aber nichtsdestotrotz. Und da haben uns diese 5.000 Euro eben geholfen, relativ zeitnah neue Sachen anzuschaffen, die wir ansonsten hätten aus dem eigenen Säckel bezahlen müssen. Das war damals natürlich sehr hilfreich.
Auch die biologische Station im Kreis Euskirchen wird von einem Verein getragen. Das Stationsgebäude befindet sich in Nettersheim in einem alten Hof, der in den 90er Jahren mit Mitteln der NRW-Stiftung saniert worden war. Dass das Hochwasser draußen die Dienstfahrzeuge aufeinander gestapelt hat, hatte Stefan Maisberger ja schon erzählt. Aber auch drinnen herrschte Chaos. Heike Günther, zuständig für das Kulturlandschaftsprogramm, sitzt heute wieder im Erdgeschoss in ihrem Büro, aber sie erinnert sich noch genau, wie sie damals die Akten getrocknet hat.
Und da waren die ganzen Kartierungen, die haben wir noch Wäscheleinen aufgehangen und so. Und wenn ich dann jetzt die Ordner aufmache, dann erinnere ich mich da immer noch dran. Okay.
Kann man es noch riechen oder sieht man es nur an den gewellten Blättern?
Die ganz schlimm haben wir weggeschmissen, die ganz braun waren.
Heike Günther und ihre Kollegin mussten außerdem für ein paar Monate eine Etage höher ziehen. Das Erdgeschoss musste erst saniert werden. Der Holzfußboden war nach der Flut hinüber. Aber Stefan Maisberger will das alles nicht so hochhängen. Das Team, die Gemeinde Nettersheim, alle hätten dafür gesorgt, dass es zügig vorangeht.
Also wir konnten ja direkt nach der Flut, also ich schätze mal so 1,5 bis 2 Wochen danach, fast wieder normal arbeiten. Das Einzige, was halt futsch war, war die Telefonanlage, was uns halt wirklich dann gehindert hat, auch da miteinander zu kommunizieren. Und dann ein gutes Jahr später war ein Großteil der Sanierungsarbeiten bei uns auch schon abgeschlossen. Also wir haben natürlich das Leid rundherum auch gesehen, wir haben auch die Hilfsbereitschaft auch hier gesehen. Also wir hatten hier selbst einen Kollege vom Kreis, der hier 2 Tage lang geholfen hat, aufzuräumen. Wir haben auch selbst uns natürlich auch engagiert, auch bei unseren Freunden und Bekannten hier im Umfeld zu helfen. Und insofern, glaube ich, war das für unsere Station zwar ein einschneidendes Ereignis, aber auch jetzt kein existenzielles, also nicht existenziell bedrohlich. Das muss ich auch sagen. Das ging hier sicherlich anderen im Umfeld noch mal wesentlich schlechter.
Hilfsbereitschaft, Zusammenhalt, Worte, die nach der Flutkatastrophe von großer Bedeutung waren. Überall im Land. Und auch in der NRW-Stiftung kamen damals viele Anrufe und Anfragen an, wie in der Not geholfen werden kann.
Es sind ja viele Leute auch in die Flutgebiete gefahren und haben mit angepackt. Und wir haben gedacht, für all diejenigen, die diese Möglichkeit nicht haben und die aber unterstützen wollen, haben wir einen Spendenaufruf gestartet. Und der richtete sich vor allen Dingen an unseren Förderverein NRW-Stiftung mit seinen vielen, vielen tausend Mitgliedern. Und wir waren überwältigt. Es sind über 180.000 Euro zusammengekommen. Und tatsächlich konnten wir mit diesem Geld die ersten Soforthilfemaßnahmen für die betroffenen Projekte finanzieren. Das ist eine große Solidarität, das ist eine große Hilfsbereitschaft. Wir sind dafür sehr, sehr dankbar.
Ja, auf den Förderverein der NRW-Stiftung weisen wir hier in unseren Podcast-Folgen ja auch immer hin. Eine Mitgliedschaft für die Familie kostet gerade mal 35 Euro. Mehr Informationen unter nrw-stiftung.de und auch der Balkhauser Kottenfrau Molinari hat eine eigene Website. Ich gucke da immer wieder mal drauf, weil ich warte auf dieses Eröffnungsdatum.
Wir auch.
Ja, auf du meine Bitte.
Ja, wir haben es also schon von Ende 2021, als alle sagten, das ist ganz schnell geschehen, jetzt auf Ende 2026 geschoben, vielleicht mit unserem Grünkohltag.
Und der ist im November.
Der ist im November, am ersten Sonntag im November. Ich weiß nicht, ob wir dann wirklich richtig fertig sein werden. Aber trotz alledem, es sind einfach ganz viele Menschen, die an unserem Schicksal teilnehmen und auch auf unserer Seite gucken oder eben halt in den sozialen Medien sich informieren und immer wieder fragen, wann macht ihr denn auf? Und selbst wenn wir nicht ganz fertig sind, wir wollen einfach ein bisschen Einblick geben in das, was genauso wie in den anderen geschilderten Objekten in kleiner Heimarbeit dann in Ordnung gebracht worden ist. Einzelne Zöpken, kleine Messer,
so heißen die bei Ihnen, ja?
Die heißen Zöpken, genau. Das kommt von der Zoppe. Da hat man die Zutaten für die Suppe kleingeschnippelt mit. Und deswegen ist das ein Zöpken.
Ah, und dann konnte man auch zoppen in der Suppe sozusagen. Ein Stück Brot reinzoppen oder
richtig,
so.
Richtig,
ja,
genau.
Wunderbar, Zöpken. Es gab ja die spannende Geschichte, dass Sie kistenweise Zöpken, kleine Messerchen auf Lager hatten.
Ja.
Und die waren auch alle weg.
Ja. Also weg nicht, die schwammen im Kotten und die haben wir alle wirklich einzeln da wieder rausgepiddelt und auch aus dem genauso geschilderten Schlamm, der betonhart dann wird, wenn man nicht schnell genug reagiert. Und die haben wir dann tatsächlich gegen Spenden verkauft und wir haben, glaube ich, jetzt kein einziges mehr davon. Also sie sind alle weggegangen und das waren Hunderte.
Müssen Sie neu anschaffen, denn das Kottenlädchen, wird es das auch wieder geben?
Aber natürlich. Und vor allen Dingen sogar mit einer komplett neuen Kollektion, einer Nachflut, denn wir sind alle sehr optimistisch und gehen mit erhobenem Haupt in die Zukunft jetzt rein und haben dafür eigentlich schon viel vorbereitet. Und das wartet jetzt darauf, dass es gekauft wird.
Gut 400 Jahre alt ist der Balkhauser Kotten. Sie und Ihr Team haben es geschafft, dieses Kulturgut zu erhalten. Was wünschen Sie sich für die Zukunft neben einem Eröffnungstermin?
Tja, das sind ganz hehre Wünsche. Also wir sind alle im gleichen Alter, das heißt so um die 60 rum, die wir uns darum kümmern. Wir haben Gott sei Dank einige junge Leute mit dabei, die auch im Vorstand arbeiten. Aber ich wünsche mir nicht nur für uns, sondern für das Ehrenamt, dass sich mehr junge Leute nochmal dafür interessieren. Ich weiß, dass das Leben heute ganz anders läuft, als es in meiner Jugend war. Aber wir brauchen das. Und ohne Ehrenamt gehen wir ganz traurigen Zeiten entgegen.
Draußen bei Ihnen vor dem Haus steht eine große Linde. Die Wiese ist da und natürlich weiterhin die Wupper. Ich hätte mit dem Herrn Maisberger lange darüber sprechen können, auch wie wichtig Renaturierung ist, Auslaufflächen. Da hat sich auch ein bisschen was getan. Bei Ihnen, muss man sich mit dem Fluss versöhnen?
Ich glaube nicht, dass wir Streit mit dem Fluss in Wirklichkeit hatten. Also die Wupper ist für uns Solinger und mit all ihren Nebenflüssen immer das Teil gewesen, was unsere Tradition überhaupt hervorgebracht hat. Und dass sie mal über die Stränge geschlagen hat, das ist halt so. Sie hat uns 800 Quadratmeter unserer Wiese genommen. Und wie das in der Natur so ist, bildet die sich jetzt gerade auf der anderen Seite der Wupper. Hilft uns zwar nicht, aber nein, also unsere Wupper haben wir nach wie vor lieb.
Und die wird auch eines Tages, wenn das Wasserrad vielleicht wieder ersetzt ist, am Haus sozusagen umgeleitet, das Wasser kommt bei Ihnen wieder vorbei.
Auf jeden Fall.
Damit der Schleifstein wieder läuft.
Ganz genau.
Wunderbar. Ich drücke Ihnen und Ihrem Verein die Daumen. Nicole Molinari vom Kuratorium Balkhauser Kotten in Solingen. Danke für den Besuch im Förderbandestudio.
Ich bedanke mich auch.
Und Ihnen, meine Damen und Herren, danke fürs Zuhören. In unserer nächsten Folge, da geht es in die Truppacher Heide. Truppenübungen und Panzer haben dort früher ziemlich grobe Spuren hinterlassen. Aber heute beeindruckender Natur pur und Artenvielfalt. Und meine Kollegin Maria Backer hat mir erzählt, im August, wenn unsere neue Folge da ist, braucht man da beim Wandern keine rosa Brille mehr. Das übernimmt die Heide. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit. Genießen Sie den Sommer. Bis bald.
Das war Förderbande. Ein Podcast der NRW-Stiftung Naturschutz, Heimat und Kulturpflege. Mit Cornelia Wegerhoff. Produziert bei Sounds Fresh.